Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 30. Folge begrüßt Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG, Professor Dr. Jürgen Rockstroh, Leiter der Ambulanz für Infektologie und Immunologie am Universitätsklinikum Bonn. Er gehört zu den führenden deutschen HIV-Medizinern.
Ja, ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Ausgabe des Podcasts begrüßen. Und ich freue mich ganz besonders, Professor Dr. Jürgen Rockstroh bei uns zu haben. Sie sind Oberarzt und Leiter der Infektiologie und Immunologie an der Uniklinik in Bonn, sind ein wirklich ausgewiesener Experte zum Thema HIV und AIDS seit vielen Jahrzehnten. Sie waren Berater der Bundesregierung, Präsident der Deutschen und Europäischen AIDS-Gesellschaft. Sie haben einen nationalen AIDS-Preis bekommen, Forschungspreis, und Sie haben 2017 auch das Bundesverdienstkreuz für Ihre Arbeit bekommen. Herzlich willkommen, Herr Professor Rockstroh.
Ja, vielen Dank.
Ich darf Sie selbst bitten, sich ein bisschen vorzustellen, damit die Hörerinnen und Hörer Sie ja auch persönlich etwas näher kennenlernen.
Ich habe 1989 nach dem Medizinstudium am Universitätsklinikum in Bonn angefangen und da bin ich heute immer noch. 35 Jahre später, und habe da eben nach dem ersten Teil des PJs den Wechsel auf die Infektionsstation vorgenommen und habe da eigentlich mein Herz an die Infektiologie verloren und bin seitdem in dem Bereich tätig und habe dann eben vor allen Dingen, weil damals die Menschen mit ihren AIDS-Erkrankungen auf der Station lagen, mich dann ganz um HIV-AIDS gekümmert, um den Aufbau der Ambulanz, die vielen Medikamentenstudien, weil sich ja dann doch in den Jahrzehnten viel geändert hat, und kann nur so in der Zusammenschau aller Dinge sagen, dass das wirklich ein Wahnsinnserlebnis war, weil man im Grunde genommen mit nichts angefangen hat und heute eigentlich, also die Infektionskrankheiten, die in meinem Bereich eine große Rolle spielen, also HIV und die Hepatitis-Co-Infektion, alle eigentlich sehr gut behandeln kann, was ein Riesenunterschied ist und nicht zu vergessen, natürlich Hepatitis C auch heilen kann. Und das sind, sagen wir mal, auch für einen persönlich natürlich einfach tolle Erlebnisse, dass man als Arzt sowas erleben kann, dass man mit nichts anfängt und dann sozusagen diese tolle Erfolgsgeschichte eben auch ein Teil davon ist.
Hat denn die Entwicklung von AIDS, die ja wahrnehmbar für uns in Europa so Anfang der 80er Jahre begonnen hat, hat die Ihr Berufsleben auch geprägt, Ihre Entscheidung vielleicht auch Arzt zu werden? Hat das irgendwas miteinander zu tun gehabt oder ist es Zufall, dass es am Ende dann auf Sie zugelaufen ist, dass Sie heute so ein ausgewiesener Experte sind?
Ja, also als ich Medizin studiert habe, da wurde ja noch wenig über HIV und AIDS gesprochen. Das kam mir erst dann später. Und es hat mich eigentlich also in meiner Berufswahl erstmal nicht beeinflusst. Es hat mich dann auch schon beeinflusst, als ich dann auf der Infektionsstation war. Und als offen schullebender Mann ist natürlich, sagen wir mal, auch eine Gruppe betroffen, die einem am Herzen liegt, weil man sich um seine eigenen Leute kümmert, ne? Und das gab damals, wie auch heute, natürlich sehr viel Stigma. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da kann ich persönlich einen Unterschied machen. Und ich glaube immer, was in der Medizin aus meiner Sicht wenigstens wichtig ist, dass man das, was man macht, mit Passion macht. Und Passion heißt, dass man natürlich auch irgendwie sich einen Bereich aussucht, wo man vielleicht einen Unterschied macht. Und das, glaube ich, hat mich sicherlich auch mit motiviert.
Wir sind ja ungefähr gleich alt, das darf ich so sagen, so um die 60 Jahre. Und wir können uns, glaube ich, noch ganz gut zurückerinnern. Also ich kann mich noch gut erinnern, 1983, der Spiegeltitel, ich habe es nochmal rausgesucht, die tödliche Seuche AIDS. Das war damals etwas, wo man überhaupt nicht wusste, was kommt denn hier auf die Gesellschaft zu, was kommt auf die Menschen zu. Wenn ich jetzt heute so zurückdenke, erinnert mich das so ein bisschen an das Thema Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber das waren damals ja wirklich dramatische Schlagzeilen und Nachrichten, die dann auch in den Folgejahren vor allem natürlich wahrzunehmen waren.
Ja, also der Spiegel hat leider eben auch sehr, sehr stigmatisierende Titel gehabt. Und das war eine Unsicherheit. Wie wird HIV übertragen? Man hat das ja erstmal so ein bisschen an so Risikogruppen festgemacht und gesagt, das ist eine Schulenkrankheit. Heute wissen wir ja, dass überwiegend Heterosexuelle HIV haben, was viele sich immer noch nicht vorstellen können, aber den Tatsachen entspricht. Und das hat natürlich viel in der anfänglichen Verarbeitung von HIV ausgemacht, ne? Dass es eben besonders vulnerable Gruppen getroffen hat. Und das ist auch bis heute natürlich immer so die Vorstellung, dass Drogengebraucherinnen zum Beispiel, ne, so unter dem Motto, wenn die das haben und daran sterben, ist ja nicht schlimm. Mhm. Und was die Leute nicht mehr vergessen, ist, dass Drogengebraucher eben Geld verdienen müssen, um ihre Drogen zu bezahlen. Das heißt, dann haben die irgendwann einen heterosexuellen Verkehr und dann stecken natürlich auch wieder andere Leute an und dann kommt es natürlich in alle Gruppen. Also man kann das nicht in bestimmten Gruppen halten. Und das hat vieles Furchtbares ausgelöst, ne, muss man schon sagen. Und leider hat man das Gefühl, dass sich das im Moment gerade wieder alles wieder so ein bisschen rückwärts entwickelt, weil es eben doch, sagen wir mal, in diesen ganzen rechtspopulistischen Tendenzen, die es im Moment nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa gibt, sind natürlich auch wieder diese vulnerablen Gruppen dran, wo der Finger gezeigt wird und Leute ausgegrenzt werden. Und das macht einem wirklich ein bisschen Angst.
Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen auch nochmal so ein bisschen natürlich zurückblicken auf die Entwicklung der therapeutischen Möglichkeiten. Es war ja, man kann glaube ich sagen, ich habe es nochmal nachgelesen, so bis 1996 quasi ein sicheres Todesurteil, wenn man an HIV erkrankt war, dann war oder HIV-Viren ja in sich hatte und später dann an AIDS erkrankt ist. Das hat sich ja dann schlagartig geändert, kann man sagen, durch neue Therapieformen. Damit hat sich nach meiner Einschätzung auch natürlich die Wahrnehmung und die Debatte über AIDS ganz grundlegend verändert, auch wenn heute wieder eine besondere Form der Stigmatisierung zutage tritt. Diese Erkrankung ist ja bei weitem nicht mehr so präsent, wie sie mal war. Ist vielleicht auch ein Problem, was Prävention angeht, kommen wir auch noch dazu. Aber wie würden Sie das so, diese Entwicklung der Therapie und all das, was das letztlich mit der Erkrankung, mit der Debatte in der Gesellschaft gemacht hat, wie beurteilen Sie das?
Der Therapieerfolg, so schön der ist, hat natürlich den unangenehmen Effekt, dass die Leute sagen, na, ist ja alles behandelbar, herrschbar und das Interesse ist eben nicht mehr da. Und eigentlich, wenn man jetzt mal den Welt-AIDS-Tag ausklammert, dann ist es meistens da, wo es nochmal mediales Interesse gibt. Und ansonsten muss irgendein Schauspieler HIV neu diagnostiziert haben oder ein Basketballspieler und dann gibt es vielleicht nochmal Schlagzeilen. Ne? Das ist aber, damit wird man natürlich, sagen wir, dem Problem nicht unbedingt gerecht. Ne? Trotzdem sind, sagen wir, diese ersten Jahre der HIV-Infektion auch für mich natürlich noch gut erinnerlich, weil das Besondere am Bonner Setting war ja, dass die weltgrößte Einrichtung für die Betreuung von Hämophilen, also Bluter, also Menschen, die angeboren selber sozusagen kein Vermögen haben, Blutfaktoren herzustellen und deswegen sich, wenn sie sich schneiden, eben sehr stark bluten können, die haben sich häufig über die Gabe von Blutprodukten infiziert. Mhm. Und im Bonner Kollektiv waren das damals 420 Menschen, die da mit HIV lebten, aus den 800 Hämophilen, die in Betreuung waren. Und da war das eben wirklich so, dann wurde der erste Bruder krank, der zweite Bruder krank, der dritte Bruder krank und alle verstarben auf der Station. Das war schon also eine harte Zeit, ne? Aber wie das so ist mit Menschen, die, sagen wir mal, eine damals nicht behandelbare Erkrankung hatten, ist das ja immer so ein ganz enges Verhältnis, was man mit den Patientinnen und Patienten hat. Und das bringt ja dann einem, sagen wir, auch viel Positives so in der Begegnung, wenn man die dann zumindest von einer opportunistischen Infektion wenigstens zur nächsten bringt. Und aber es waren natürlich schwierige Zeiten. Und dann gab es erstmal diese ACT-Monotherapie, womit sich so ein bisschen der Ausbruch der Erkrankung, die wir AIDS nennen, verschieben ließ. Aber nach einer kurzen Zeit entstanden Resistenzen gegen das Medikament, da wirkte das nicht mehr. Und erst 96, wie Sie richtig gesagt haben, gab es auf einmal dann diese antiviralen Kombinationstherapien. Das muss man sich so vorstellen wie bei der Tuberkulose. Wissen wir auch, eine Monotherapie hilft nicht. Da braucht man auch eine Kombination von Substanzen. Und da war auf einmal dann dauerhaft die HIV-Vermehrung unterdrückbar. Aber das waren dreimal am Tag Medikamente mit vielen Nebenwirkungen. Der Preis war eben dann doch noch hoch. Und aus dieser anfänglichen, auch natürlich wieder der Spiegel vorne an, Ende des Sterbens, also große Überschriften, ist diese Euphorie dann verflogen, weil die Menschen vor allen Dingen eben auch erkennbare Fettumverteilungsstörungen entwickeln, was wir so Lipodystrophie nannten, und dann auf einmal erkennbar wurden als Menschen, die mit HIV leben und Medikamente nehmen. Und das war für die ganz furchtbar. Ne? Und dann ruderte man wieder zurück und sagte von diesem, wir behandeln jeden mit HIV zu, nein, erst wenn eine manifeste Immunschwäche da ist. Und dann waren die nächsten Jahre eigentlich davon bestimmt, einfach neue Substanzen und Substanzklassen zu entwickeln mit langen Halbwertszeiten, so dass wir heute eben im Wesentlichen mit einer Tablette am Tag, die meistens zwei oder drei Substanzen enthält, jetzt dauerhaft HIV-Vermehrung kontrollieren können. Mit einer viel besseren Verträglichkeit, die Abbruchraten jetzt so in Studien liegt so bei unter 3%. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den initialen, doch recht toxischen Substanzen. Und das hat natürlich HIV sehr, sehr gut behandelbar gemacht, auch inzwischen so in Vergleichskohorten sagen wir, es gibt sogar eine annähernde normale Lebenserwartung, wenn man denn früh genug, also vor Entwicklung der schweren Immunschwäche, mit der Therapie beginnt. Aber in dem Moment, wo etwas therapierbar ist, lässt natürlich das Interesse nach. Ja. Und das ist eben so ein bisschen das Problem.
Bevor wir an der Frage nochmal weitermachen, würde ich gerne auch mal den Blick rauswerfen aus den Industrieländern. Denn HIV ist ja ein Thema, was weltweit natürlich eine Rolle spielt. Und es ist ja allgemein bekannt, dass nicht alle Staaten der Erde die Möglichkeit haben, wie wir mit entsprechenden Therapien Patientinnen und Patienten zu behandeln. Wie ist denn die Situation in Entwicklungsländern, in Afrika, in Asien?
Naja, das ist für mich eigentlich eines der beeindruckendsten Erlebnisse gewesen in der ganzen HIV-Geschichte. Weil es war immer klar, dass der überwiegende Teil der Menschen, die HIV haben, sind ungefähr 39 Millionen und davon sind, ich glaube, 29 Millionen oder so, sind in Subsahara-Afrika. Da hat man früher gesagt, das sind alles Länder mit geringem Einkommen, da gibt es wirtschaftliche Schwierigkeiten, da hätten wir nie diese teuren HIV-Therapeutika geben können. Und dann haben eben die Generika-Firmen gesagt, vor allen Dingen aus Indien, haben gesagt, das ist gar kein Problem, wir können für unter einem Dollar am Tag diese Substanzen herstellen, diese Tabletten herstellen. Und das hat eine Riesenänderung mit sich gebracht. Und jetzt haben wir in Afrika, wo ja häufig also hohe Prävalenzen sind, also in Südafrika jede dritte schwangere Frau ist HIV-positiv. Ne? Das sind ja ganz andere Verhältnisse wie bei uns, ne, wo in der Bevölkerung das sicherlich unter 0,1% liegt. Haben tatsächlich es geschafft, natürlich auch durch Unterstützung, durch die Weltgemeinschaft, eben Behandlungsprogramme auf den Weg zu bringen und haben zeigen können, dass wenn in der Tat jeder, der diagnostiziert ist, auch auf Therapie kommt und unter Nachweisgrenze ist, dann auch nicht mehr ansteckend ist. Das heißt, die haben für sich auch realisiert, Mensch, wenn wir doch die alle die Diagnose bekommen, behandeln, dann haben wir auch keine Neuinfektionen. Da sieht man jetzt in einigen afrikanischen Ländern sehr erfolgreich, wie die Zahl der Neuinfektionen dramatisch zurückgegangen ist, die Zahl der AIDS-Toten dramatisch zurückgegangen ist. Und was man sich so gar nicht vorstellen kann, ist, dass in Europa unverändert eigentlich die Zahl der höchsten Neuinfektionen ist. Nicht von der Absolutzahl, aber von dem prozentualen Zugewinn. Und das liegt natürlich daran, dass eben die Staatsregierung in bestimmten Ländern, also Russland zum Beispiel, da werden Leute, die Drogen brauchen, kommen ins Gefängnis. Menschen, die eben andere sexuelle Präferenzen haben, werden zusammengeschlagen, umgebracht. Keine Konsequenzen, das wird verfolgt. Das sind natürlich keine Maßnahmen, die dazu führen, dass Leute sich freiwillig irgendwo testen lassen. Das heißt, viele Diagnosen werden nicht gestellt. Die Menschen leben sozusagen ohne Zugang zur medizinischen Versorgung. Auch die Bereitstellung von antiviralen Medikamenten erfolgt nicht in demselben Maße wie in manchen afrikanischen Staaten, sodass wir da verhältnismäßig mehr Neuinfektionen haben, wo man immer denkt, Mensch, das ist doch ein viel reicheres Land, Russland. Die müssten doch eigentlich auch ihre Leute dann behandeln können und auch verhindern, dass es immer weiter eine stetige Zunahme von Neuinfektionen gibt. Aber das sagt einem eben auch, dass letztendlich man braucht einfach den politischen Willen, auch was zu verändern. Ne? Das ist eben, das heißt also, sie können alle Ressourcen der Erde haben, aber wenn die Regierung sagt, da wollen wir uns nicht drum kümmern, dann lässt sich halt nichts machen. Wenn sie wenig Ressourcen haben, aber sie wollen das unbedingt, ein anderes Beispiel wäre die HCV-Elimination in Ägypten, ne, wo die Regierung sich sehr stark gemacht hat, obwohl sicherlich finanziell nicht die besten Voraussetzungen haben, aber die haben über 1 Million behandelt und andere Länder eben nicht. Ne? Das ist also dann auch eine Sache der Präferenz, der Prioritäten und das ist in Afrika schon beeindruckend zu sehen, wie toll diese Programme funktioniert haben.
Das ist ja in der Tat erfreulich und da muss man dann sagen, da hat die globale Zusammenarbeit offensichtlich funktioniert und auch die Akzeptanz, die dann in solchen Ländern erforderlich ist, dass die dann so da war.
Da gibt es natürlich ein paar Caveats, also jetzt gerade bei der Welt-AIDS-Konferenz in München, die dieses Jahr hier in Deutschland stattgefunden hat, gibt es natürlich viele Leute, die jetzt besorgt sind, weil in den allgemeinen kriegerischen Auseinandersetzungen dieser Welt, dem der Inflation, den ganzen Problemen, die mit diesen Krieg natürlich auch verbunden ist, es wirtschaftlich natürlich Schwierigkeiten gibt. Und das heißt, die sind natürlich darauf schon abhängig, dass das Geld auch weiter in den Global Fund geht, um Medikamente zu bezahlen. Und da hat es inzwischen jetzt auch schon mal eben Stopp von bestimmten Summen gegeben. Man kann sich auch gut vorstellen, dass je nachdem, wie die amerikanische Präsidentschaftswahl ausgeht, dass da Einschnitte auftreten können. Und das sind natürlich so Dinge, die dann so Programme natürlich gefährden können. Und die haben also auch gezeigt, dass da mit Corona, was natürlich auch wieder so Testprogramme eingefroren hat, Menschen, die infektiologisch tätig waren, haben dann ihre Energien dann in die Corona-Versorgung umschwenken müssen. Das hat natürlich auch nochmal so diesen ganzen Versuch, HIV zu eliminieren. Das ist ja das große Ziel, dass man eben möglichst alle diagnostiziert auf Therapie bringt und dann eben keine Neuinfektion mehr hat, dass das sich wohl nicht so umsetzen lässt. Einfach aus den anderen Problemen dieser Erde, die natürlich auch eine Rolle spielen und natürlich auch einen Einfluss dann haben auf andere Programme.
Ja, ich glaube, es gibt auch ganz wenige Beispiele, wo es wirklich gelungen ist, eine Infektionserkrankung komplett auszurotten. Pocken war, glaube ich, sowas. Da ist es gelungen.
Ja. Also Pocken ist es...
Wobei man da Impfung zur Verfügung hatte. Soweit sind wir ja hier noch nicht.
Genau, Polio haben wir ja auch eine Impfung. Also da gibt es ja schon ein paar Beispiele, wo das ganz gut funktioniert. Aber wenn Sie jetzt mal auch vergleichen, wie die Diagnoseraten und Behandlung bei Hepatitis B und C sind, ne, die sehen ja viel schlechter aus wie bei HIV, obwohl auch da das große Ziel ja die HCV- und HBV-Elimination ist, weil man sagt, wir haben ja die Medikamente, um diese Infektionen erfolgreich zu behandeln. Stimmt auch. Mhm. Aber diese Medikamente, die sind natürlich im Gegensatz zu HIV, wo es eben diese großen Global Fund Programme gibt und viele Länder, also ich glaube über 120, 130 Länder weltweit werden eben von diesen Programmen kriegen die ihre HIV-Medikamente. Das gibt es natürlich für Hepatitis C in der Form nicht. Ne? Also da gibt's noch, also da gibt's auch Nachholbedarf. Ne?
Wie ist denn, wenn wir zurückkommen nach Deutschland und Europa, im Moment die Situation unter den Infizierten? Sind das noch die, sag das mal mit aller Vorsicht, klassischen Gruppen, von denen man in der Vergangenheit gesprochen hatte? Es wurde ja oftmals thematisiert als Erkrankung, die insbesondere homosexuelle Männer trifft, wobei tatsächlich phasenweise ja viel mehr heterosexuelle Frauen auch erkrankt waren. Also da gab es ja unterschiedliche Phasen. Wie ist denn die Situation heute in Deutschland?
Ja, also erstmal muss man immer daran denken, dass die Verteilung der Risikogruppen in jedem Land sehr unterschiedlich ist. Mhm. Ne? In Deutschland war es tatsächlich so, dass am Anfang vor allen Dingen Männer, die Sex mit Männern haben, so die hauptbetroffenen Gruppe war. Aber die neuesten Zahlen, und das war ja so, dass das Robert-Koch-Institut stellt ja normalerweise zum Welt-AIDS-Tag die Zahlen für Deutschland aus dem letzten Jahr vor. Dieses Jahr hat man anlässlich der Welt-AIDS-Konferenz in München das jetzt schon im Juli gemacht. Und da hatten wir das erste Mal wieder einen leichten Anstieg der Neuinfektion auf 2200. Das ist ein bisschen höher, als das wir in den Vorjahren hatten. Und da kann man ein bisschen sagen, naja, vielleicht testen wir jetzt wieder ein bisschen mehr, weil Corona ein bisschen weniger aktuell ist. Aber man sieht auch eine Verschiebung. Das heißt, bei Männern, die Sex mit Männern haben, sehen wir vielleicht ungefähr so 1200 Neuinfektionen. Aber wir sehen eben durchaus auch bei Heterosexuellen und Drogengebrauchern einen deutlichen Anstieg. Ne? Mhm. Und wir sollten nicht vergessen, in Deutschland leben 20.000 Frauen mit HIV. Mhm. Und das vergisst man immer so ein bisschen. Ja. Und dieser Anstieg bei den Heterosexuellen und den Drogengebrauchern sagt mir eigentlich, dass wir uns auch kritisch mal fragen müssen. Wir haben sehr, sehr gute Präventionsarbeit in Deutschland geleistet, aber die ist sehr stark MSM-orientiert gewesen. Mhm. Mhm. Und wir leben in einer immer globaleren Welt. Natürlich gibt es natürlich auch Migrationen jetzt durch die kriegerischen Auseinandersetzungen und da gibt es natürlich auch Länder mit hohen HIV-Prävalenzen. Das sind andere Gruppen, aber das sind nicht unbedingt Leute, die jetzt zum Beispiel in eine AIDS-Hilfe gehen oder in einen Checkpoint gehen, der sich primär an MSM richtet. Ne? Also da glaube ich, sehe ich schon auch einen Bedarf, dass man nochmal kritisch nachdenkt, Mensch, wie können wir vielleicht andere Testprogramme oder kulturell sensible Programme, gerade für Migrantinnen, anbieten? Weil wenn da irgendwie dran steht, schwule AIDS-Hilfe oder schwule Testwoche, gehen bestimmte Leute nicht hin. Ne? Ja. Also ich glaube, das muss man schon auch kritisch sagen. Und ich glaube, da sind wirklich eben auch alternative Teststrategien gefragt. Und da tun wir uns in Deutschland ausgesprochen schwer.
Gibt es denn da international Beispiele, wo man sagen kann, Mensch, daran könnte man sich vielleicht auch orientieren?
Ja, also ich meine, Sie haben gesagt, ich war Präsident der Deutschen AIDS-Gesellschaft. Wir haben in der Zeit uns sehr bemüht. Es geht vor allen Dingen eben auch darum, die spät diagnostizierten Infektionen zu verhindern. Ist klar, wenn ich meine HIV-Infektion nicht kenne, dann habe ich auch das Potenzial natürlich, nicht wissend, dass ich HIV habe, andere anzustecken. Mhm. Wenn ich also früh meine Diagnose kriege und früh auf Therapie komme und wieder nicht nachweisbar bin, auch nicht infektiös bin, stecke ich keinen mehr an. Mhm. Deswegen immer so die Idee, kann man das verändern? Und in diesen 4 Jahren, wo ich Präsident war, haben wir absolut nichts verändert. Trotz 1000 Artikel auf Kongressen, beim Gynäkologentag, Chirurgen, bei 1000 verschiedenen Fachgruppen, die sonst mit HIV nicht so viel zu tun haben, über Indikatorerkrankungen gesprochen, weil man an HIV-Test denkt. Das hat alles nichts verändert. Weil am Ende es meistens eben doch stigmatisierende Faktoren sind, ne? Dass der Hausarzt keinen fragen möchte, was er sexuell denn macht, ne? Ob da ein Risiko da ist. Oder eben einfach dieses Thema ausgeklammert wird. Und wir haben in Deutschland, im Gegensatz zum Beispiel zu England, keine gute Einrichtung für sexuell übertragbare Erkrankungen. Ne? Wir haben ja in England richtig Experten und niedergelassene Kollegen, die sich mit sexuell übertragbaren Erkrankungen beschäftigen. Da gibt es hier in Deutschland so ein paar Modellzentren, aber es gibt nichts Standardisiertes. Die Dermatologen, die primär für die SCDs zuständig sind, sind ganz involviert in anderen Dingen, ne, einschließlich Botox und ich weiß nicht was. Und deren Interesse an SCDs ist meist nicht so groß. Das ist schwierig, ne? Und die Engländer haben jetzt angefangen, einen Modellversuch, wo die angefangen haben, in der Notaufnahme Menschen, die sich vorstellen, bestimmten Altersgruppen, also jüngeren Altersgruppen, also bis zu einer bestimmten Grenze, auf HIV, Hepatitis B und C zu testen.
Regelhaft.
Regelhaft. Oder? Also jeder, der sich vorgestellt hat, wird getestet, ne? Wenn er über 18 Jahre alt war und ich glaube bis 60 oder so ähnlich. Und da haben die erstaunlich viele, nicht nur HIV, sondern auch HBV und HCV-Infektionen festgestellt. Und das bei Leuten, die eben klassischerweise eben nicht von den gängigen Testprogrammen erreicht werden, also ältere, heterosexuelle. Und das ist schon, sagen wir, sehr beeindruckend. Das hat dazu geführt, dass dieses National Trust jetzt da, also Versorgungssystem in England, haben die jetzt eingeführt, dass in zumindest in Gegenden mit höherer HIV-Prävalenz entsprechend jetzt eben standardhaft dieses Testen auf Bloodborne Viruses, also auf die über Blut übertragenen Viren, also HIV, HBV und HCV eingeführt wird. Es gibt einen Modellversuch in Berlin. Mhm. Also wenn es eine hohe HIV-Prävalenz gibt, dann wird die in Berlin sein, ne? Also da macht es einen gewissen Sinn, auch das zu machen. Aber in Deutschland gibt es die Besonderheit, dass man noch ein dokumentiertes Einverständnis festhalten muss. Also das heißt, früher war es ja ein schriftlich, muss man richtig schriftlich unterschreiben. Jetzt reicht es, wenn man dokumentiert, dass man damit einverstanden ist. Das ist in anderen Ländern nicht. Da gibt es eine sogenannte Opt-out-Regel. Das heißt, die Leute werden informiert. Pass auf, wenn ihr in die Notaufnahme kommt, werdet ihr getestet. Aber wenn ihr nicht aktiv dagegen einspricht, dann findet das auf jeden Fall statt. Ne? Mhm. Und meines Erachtens ist das ganz wichtig, weil ist klar, wenn ich jetzt also Allgemeinmediziner bin, wo ich jetzt zusätzlich zu all meinen anderen Dingen, die ich mich kümmern soll, wo es auch noch Riesenmangel an Allgemeinmedizinern gibt, es ja ohnehin schon viel zu tun, muss mich um die ganzen Corona-Impfungen kümmern, Corona-Erkrankungen, tausend Sachen. Jetzt sollte ich also noch sagen, ja, ich würde so wahnsinnig gerne einen HIV-Test machen und dann denkt natürlich mein Gegenüber, warum denn? Glaubt er, ich bin schwul oder ich gebrauche Drogen oder, ne? Also das ist, kommt so ein ganz komisches Gespräch in Gang, da hat er gar nicht die Zeit zu. Ne? Und ich glaube, dass wenn man eine Normalisierung des HIV-Tests erreichen könnte, wäre das schon ein Riesenfortschritt. Aber da gibt es durchaus auch von der Deutschen AIDS-Hilfe kritische Stimmen, die sagen, ja, und unsere Beratung, ich weiß nicht und so. Aber ich glaube, man muss einfach dran denken, HIV und AIDS haben sich verändert. Auch unsere Vorstellung von HIV und AIDS haben sich verändert. Und ich glaube, es ist an der Zeit, einmal diese Dinge kritisch auf den Tisch zu legen, zu überlegen, wie können wir Dinge verändern. Denn in Städten wie London zum Beispiel, wo 50% sind nicht weiß, viele vulnerable Gruppen, da sind über 95%, die HIV haben diagnostiziert, über 95% von denen in Behandlung und von denen 95% supprimiert. Und das sind die Ziele von UNAIDS für 2030. Die haben die Ziele schon erreicht. In Deutschland haben wir wahnsinnig lange gebraucht, bis die erste 90 geknackt wurde. Jetzt sind wir bei 92%, jetzt aktuell Juli 2024. Mhm. Aber jetzt noch mehr zu diagnostizieren, ist ganz schwierig, weil einfach wir so viele Hürden haben in vielen verschiedenen Dingen. Und ich glaube, wir müssen eben, wenn wir wirklich, also aus meiner Sicht müssen wir andere Angebote für andere Gruppen, kulturell sensitive und sensible Angebote für Migrantinnen und meines Erachtens müssen wir auch diese Opt-out-Regelung einführen und versuchen uns von diesem schriftlich dokumentierten Einverständnis zu entfernen, um einfach mehr Leute zu erreichen. Immer in der Vorstellung, wer diagnostiziert ist, bekommt auch eine Therapie. Das klappt in Deutschland super. 99%, das ist hier in diesem medizinischen Versorgungssystem super. Die Leute kriegen in der Regel auch ihre Medikamente und sind dann auch wie in allen anderen Ländern, und es ist völlig egal, wo sie sind. Wir machen so ein Projekt in Uganda. Auch da sind 95% der Nachweisgrenze, die Medikamente heute funktionieren.
Also das Thema Opt-out-Regel spielt ja mittlerweile auch bei anderen Sachverhalten eine Rolle. Elektronische Patientenakte sind wir ja auch so weit, nachdem wir ewig gesagt haben, naja, da muss explizit zugestimmt werden, hat ja auch dazu geführt, dass wir überhaupt keinen Schritt weitergekommen sind. Ähnlich beim Thema Organspende, Widerspruchslösung, hat ja auch was mit Opt-out zu tun. Ja, also grundsätzlich gilt man sozusagen, wird das Einverständnis vorausgesetzt, es sei denn, jemand widerspricht. Da setzt ja zumindest bei anderen Themen auch ein anderes Denken oder ein Umdenken ein. Vielleicht ist das eine Chance dann auch für den Vorschlag, den Sie gemacht haben.
Es wäre zumindest sehr zu wünschen. Wir haben das jetzt mal in so einer europäischen Umfrage ausgewählt, haben so 33 Länder angeschrieben und nur ein Drittel hat noch irgendeine Form der dokumentierten oder sogar schriftlichen Einverständnis.
Was ja vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, ist, dass das Thema Testen durch Corona ja auf einmal eine ganz andere gesellschaftliche Akzeptanz gefunden hat.
Ja, wir haben uns jetzt alle dran gewöhnt zu testen. Das, also als der, es gibt ja auch einen HIV-Heimtest, da gab es auch ein Riesengeschrei erstmal von der Community. Kann man das machen ohne unsere Beratung? Was ist, wenn jetzt jemand damit seine Diagnose allein gelassen ist? Bringt er sich um? Ich verstehe das. Es gibt ja viele Dinge, die man so drüber nachdenken kann. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jemanden in einer sehr klar definierten Situation, wo er keine Angst vor Stigmatisierung hat, wo er nicht irgendwo hingehen muss, wo er erkannt wird, selber in seinem vertrauten Umfeld diesen Test zu machen. Ne? Und diese Tests sind gut ausgestattet. Es gibt sehr viele Nummern, wo man dann anrufen kann. Auch es gibt also sehr viele Ansprechpartner, Möglichkeiten, ein Telefon, wo der EZ-Hilfe, wo man dann anrufen kann. Und ich glaube, dass das schon für Leute eine alternative Möglichkeit darstellt. Ne? Gerade für Leute, die eben nicht in eine AIDS-Hilfe oder in einen Checkpoint gehen, weil die sagen, wenn ich da hingehe, denken sowieso alle schon, ich habe HIV oder AIDS. Ne? Und darf nicht vergessen, das ist auch gerade bei den Migranten, also bei uns im Wartezimmer, also das Schlimmste, was jemand aus bestimmten afrikanischen Ländern ist, dass er jemand anders aus demselben Land trifft. Ne? Weil eben das sofort zur Ausgrenzung führt. Ne? Also das, man darf das nicht unterschätzen, auch 2024 spielt Stigmatisierung eine große Rolle. Und deswegen glaube ich, ist alles, was an Niedrigbarriere, Testmöglichkeiten, glaube ich, muss man irgendwie unterstützen, wenn man mal alternative Wege gehen will und wirklich eben diese verbleibenden Leute noch finden möchte.
Jetzt gibt es ja auch etwas ganz Neues oder relativ Neues, nämlich eine medikamentöse Präexpositionsprophylaxe, mit der man möglicherweise dann, nachdem man risikoreichen Sexualverkehr hatte oder andere Situationen, möglicherweise dann sich selbst sozusagen nochmal schützen kann vor einer Ansteckung. Wie beurteilen Sie das?
Ja, also wir unterscheiden einmal eben die Präexpositionsprophylaxe, das ist also die prophylaktische Einnahme.
Vorher, genau, das andere war Post, was ich gerade geschrieben habe.
Von antiviralen Medikamenten. Korrekt. Also ich weiß, dass ich jetzt, sagen wir, nach Berlin fahre und auf eine Sexparty gehe, mit mehreren Leuten Sex haben werde, mit oder ohne Kondom. Und ich weiß, ich habe ein Risiko in dieser Situation. Und um das zu vermeiden, möchte ich gerne prophylaktisch diese Medikamente nehmen. Und das ist, wenn ich die wirklich nehme und ich einen adäquaten Wirkspiel habe, klappt das super. Schwieriger ist es in bestimmten vulnerablen Gruppen, also insbesondere Frauen, die brauchen so ein bisschen Zeit, bis sie so einen wirksamen Spiegel in allen Schleimhäuten haben. Da hat also diese orale PrEP nicht unbedingt immer funktioniert. Und insbesondere in Afrika, wo das, sagen wir ja, dann eine große Rolle spielen würde, bei den vielen Frauen, die natürlich ein Risiko haben, da auch HIV zu akquirieren, ist es so, dass, sagen wir, diese Vorstellung auch kulturell, dass man jeden Tag eine Tablette nimmt, prophylaktisch, ist ein bisschen außerhalb des allgemeinen Verständnisses. Und weil medizinische Versorgung da ja auch, sagen wir mal, unter Umständen in allen Bereichen so weit entwickelt ist, kennen die das nicht. Ne? Und deswegen hat man immer so gesagt, Mensch, wenn es da möglicherweise auch mal eine andere PrEP gibt. Und das war das große medizinische Highlight aus 2024, war ja dann die Studienergebnisse, auch Studien, wo man eben sogenannte Long-Acting-PrEP verwandt hat. Das heißt, man hat einen neu entwickelten Capsid-Inhibitor, ein ganz neuer Wirkmechanismus, eine Substanz, die man subkutan spritzen kann, alle 6 Monate verabreicht, in einer großen Studie an Tausenden von afrikanischen Frauen aus 2 Ländern, unter anderem eben auch in Südafrika, und hat dann da eben gesehen und die Studie dann abgebrochen, verfrüht, weil in dem Arm, wo die Leute eben diese Spritze bekommen haben, keine einzige Neuinfektion aufgetreten ist, versus die ganzen Reihe in der oralen Therapie mit dem, was wir heutzutage hier im Lande auch haben, eben TDF, FTC. Und das liegt wieder natürlich daran, dass sie im Wesentlichen die Tabletten nicht genommen haben. Und wenn man keine Tabletten nimmt, gibt es auch keinen Spiegel, gibt es auch keinen Schutz. Hier in Europa ist es natürlich ein bisschen anders. Also in Deutschland sind diejenigen, die PrEP nehmen, sind 99% MSM. Das heißt, auch hier haben wir wieder keine PrEP für Menschen, die nicht MSM sind. Also das ist immer die Frage, jetzt nicht auch andere Leute vielleicht ein Risiko haben. Da müsste man auch nochmal drüber nachdenken. Aber bei den MSM funktioniert es gut. Es ist inzwischen generisch erhältlich, kostet also zwischen 40, 50 Euro im Monat. Das ist eben halt auch nicht so viel. Wird von der Kasse übernommen. Das ist natürlich, sagen wir, schon ein Riesenforscher, aber dann eben nur für diese Gruppe. Ne? Auch da gibt es natürlich Leute, die gerne vielleicht Long-Acting nehmen würden. Muss man mal sehen, die Zulassung ist beantragt. Muss man mal schauen, weil die Frage ist natürlich, wird das konkurrieren können preislich mit 40, 50 Euro. Das ist natürlich auch für eine Firma schwierig, ein neues Präparat auf den Markt zu bringen für den geringen Preis. Ne? Aber die PrEP hat viel verändert. Ich glaube, ein Teil dieser reduzierten Neuinfektion bei Männern, die Sex mit Männern haben, auch in Deutschland, kann auf die Einführung der PrEP zurückgehen. Auch da sind bei weitem noch nicht alle, die PrEP brauchen, auf Therapie. Das liegt im Wesentlichen daran, auch da muss man erstmal jemanden finden. Da muss man auch natürlich, ne, wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe und sage, ich möchte gerne PrEP haben, sagt er, da kenne ich mich gar nicht aus, oder ich weiß nicht so recht, ist das das Richtige? Und das hat ein bisschen was Anrüchiges. Also auch da gibt es eine gewisse Stigmatisierung von PrEP-Gebrauch. Und ich sehe das ja jetzt, wir haben jetzt eine relativ große PrEP-Ambulanz in der Uniklinik, aber ich meine, das ist ja nicht primär die Domäne einer Uniklinik, da kommen ja gesunde Männer, das könnte man ja wirklich im niedrigsten Bereich abwickeln, würde ich mal sagen. Also da gibt es noch Bedarf einfach an weiteren Stellen, wo man eben auch PrEP bekommt oder dass man vielleicht eben auch mal PrEP in diesen Checkpoints ausgibt, wo Leute sich ohnehin testen lassen. Aber der Vorteil der PrEP ist natürlich vor allen Dingen, dass man die ja nur dann bekommt, wenn man sich auch regelmäßig weiter auf andere STDs und HIV screen lässt. Das heißt, dann finde ich ja auch diejenigen früh, die HIV haben und kann die entsprechend auf Therapie setzen. Das ist natürlich dann auch ein Beitrag dazu, zu verhindern, dass es weitere Neuinfektionen gibt. Mhm. Ne? Mhm. Also ich glaube, das hat für die Gruppe viel verursacht. Bei den anderen Gruppen haben wir bislang kaum PrEP gebraucht.
Jetzt kommen wir nochmal zu der Postexpositionsprophylaxe zurück, die ich vorhin fälschlicherweise schon angetextet hatte. Wie erfolgreich funktioniert die denn?
Also Postexpositionsprophylaxe ist einfach so Beobachtungen auch aus dem Tiermodell, dass man gesagt hat, Mensch, wenn man jetzt also, da gibt es so ein bestimmtes Mausmodell, wenn man die mit HIV oder so einen verwandten Erreger infiziert, dann kann man durch die frühe Gabe der Antiviraltherapie direkt nach dem Infektions- oder Inokulationsereignis entsprechend dann verhindern, dass man HIV bekommt. Und dann hat man so eine Fallstudie gemacht, früher hat man nur ACT, früher gab es ja auch nur ACT, hat man das mit ACT gemacht, also Leute, die sich im Gesundheitswesen irgendwie gestochen haben, die Übertragungswahrscheinlichkeit nach einer Nadelstichverletzung gesichert HIV-positiv beim viremischen Patienten. Mhm. Beim nicht-viremischen Patienten wahrscheinlich null, aber beim viremischen Patienten ist 0,3%. Also gar nicht so wahnsinnig hoch, aber immerhin, wenn man es dann hat, natürlich nicht schön. Und da konnte man eben mit diesem ACT alleine eine 80-prozentige Reduktion des Risikos erreichen. Das ist ja schon ein Riesenwort. Ja. Jetzt geben wir aber kein ACT mehr, was ja auch nicht so gut verträglich war, sondern wir geben eine Dreifachkombination. Und da würden wir ja dann eher vermuten, dass wahrscheinlich sogar der Schutz größer liegt. Deswegen ist es eben so, wenn jemand sich eben bei jemandem sticht, wo HIV im Raum steht, ist ja immer die Frage, repliziert er oder ist er unter Nachweisgrenze? Wenn unter Nachweisgrenze ist, muss man eigentlich nichts machen, aber wenn jemand repliziert, dann würde man oder im unklaren Fall natürlich auch dann eben diese Postexpositionsprophylaxe geben, in der Regel über 4 Wochen, maximal bis 72 Stunden nach Ereignis, am besten innerhalb der ersten 2 Stunden.
Mhm. Ja, und das große Ziel, irgendwann mal einen Impfstoff zu haben. Es gab ja mal Entwicklungen, die so kurz vor dem Durchbruch standen, hatte man den Eindruck, das hat sich dann nicht als erfolgversprechend erwiesen. Wo steht man aktuell beim Thema Impfen?
Also das Problem ist eben, dass HIV sich über die Zeit sehr verändern kann. Also es kann seine Oberfläche verändern und kann dann eben auch Impfstoffen ausweichen. Das würde man ja denken schon aus dem natürlichen Verlauf, denn wir bilden ja durchaus nach einer HIV-Infektion Antikörper, aber diese Antikörper schaffen es ja nicht, die HIV-Infektion zu neutralisieren. Also trotzdem ist es ja so, dass das ist eigentlich das Besondere im HIV, dass ja sozusagen der Verlauf bei jedem Einzelnen sehr unterschiedlich ist. Das heißt also, in der Mitte vergehen 10 Jahre, bis jemand an AIDS, also AIDS ausbricht oder man an HIV verstirbt. Und das ist ja ein relativ langer Zeitraum. Aber es gibt natürlich Leute, die sind nach 3 Jahren schon krank. Und es gibt Leute, die sind nie krank. Und in dieser Gruppe, da gibt es welche, die...
Auch unbehandelt tatsächlich.
Genau, die auch unbehandelt. Also wir, kann ich sagen, weil wir bei uns mit den Blutern habe ich ja meine 420, die habe ich ja beobachtet jetzt über letztendlich 40 Jahre. Da ist es eben so, dass da immer noch welche sind, die also 40 Jahre nach HIV-Infektion ohne Medikamente unter Nachweisgrenze sind. Mhm. Also deren Immunsystem schafft es, sozusagen selber HIV zu kontrollieren. Und diese Patienten nennen wir Elite-Controller. Und das ist immer die Idee, was kann deren Immunsystem, was wir lernen können, was eine Impfung vielleicht bei anderen hervorrufen könnte. Und die, da merkt man es, die besonders, was ich, breite Immunantworten, besondere Antikörper, ne, pipapo. Und inzwischen ist es ja sogar so, dass es Leute gibt, die aus den Sehern von diesen Elite-Controllern so breit neutralisierende Antikörper herausgefummelt haben, die sie selber dann wieder herstellen und die werden dann auch therapeutisch genutzt, also in Studien, ne? Dass man dann sozusagen jemand dann diese Antikörper gibt, dann kann man die HIV-Therapie absetzen, dann bleiben die ein halbes Jahr unter Nachweisgrenze. Also man kann tatsächlich an diesem Immunsystem schon einiges modulieren und verändern, um möglicherweise zumindest eine bessere Kontrolle von HIV zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass man eine Neuinfektion damit verhindert. Ne? Das wäre ja eigentlich das Ziel. Eine Impfung soll ja eigentlich schützend sein.
Klar.
Und dann ist es eben so, dass die meisten Impfstoffe, die wir bisher hatten, eigentlich so gut wie keine Wirkung hatten. Es gibt einen einzigen Impfstoff, das war der Thai-Impfstoff, der hatte so eine 33-prozentige Schutzwirkung vor einer HIV-Infektion. Also es gab weniger Infektionen, bei denen die geimpft waren versus nicht. Aber keiner möchte natürlich einen Impfstoff haben in der 33-prozentigen Schutzwirkung, ist auch klar. Das ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Und man hat dann diesen Teil Impfstoff nochmal verbessert, mit dem anderen kombiniert. Das war jetzt der letzte in Südafrika eingesetzte Impfstoff. Und dann wurde das vom DSMB abgebrochen, weil die keinen Unterschied gesehen haben. Ne? Das heißt also, da sind wir einfach noch nicht in einer, sagen wir, in einem Impfstoff, der wirklich eine vielversprechende Immunantwort induziert, die wirklich auch eine Kontrolle von HIV verspricht. Und ich glaube, man muss sich wirklich noch mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, wir konzentrieren uns vielleicht doch noch mal besser, die Immunantwort zu verstehen und was sind die besten Stoffe oder Adjuvanzen, um wirklich eine adäquate Immunantwort hervorzurufen. Denn es ist schon ein bisschen enttäuschend und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man vor sich anhört, was die Forscher jetzt speziell aus dieser Impfstoffstudie sagen, das ist die Impfung, das wird die Impfung sein. Da gibt es aber schon Gegenartikel im, was hier Nature Medicine, ich weiß nicht was, wo dann Leute sagen, nie im Leben funktioniert das. Also da würde man sich doch auch ein bisschen wünschen, dass man vielleicht nicht zu ehrgeizig in diese Sachen rangeht und das, weil das kostet ja hunderte von Millionen, ne? Dass man das vielleicht dann erst einsetzt, wenn man wirklich auch das Gefühl hat, dass da ein wirklich vielversprechender Kandidat da ist. Trotzdem gibt ja auch, ne, 7 von HIV geheilte Menschen inzwischen, die allerdings eine onkologische Erkrankung hatten, auf eine Standard-Chemotherapie oder Bestrahlung nicht angesprochen haben und dann meistens entweder Stammzell- oder Knochenmarkstransplantation bekommen haben, häufig vom Spender mit besonderen Eigenschaften. Aber es zeigt einem ja doch, dass da ein bisschen Musik drin ist. Also ich glaube nicht, dass die Hoffnung komplett dahin ist, aber ich glaube, muss ich schon klar machen, dass es etwas einfach wegen der hohen Verwandlungsfähigkeit von HIV und der Integration in Zellkern, das ist nichts, was jetzt, sagen wir mal, von einem Tag auf den anderen funktionieren wird.
Es ist es ja so, Sie haben es ja auch wirklich ausführlich und eindrücklich beschrieben, dass die Therapie dazu geführt hat, dass die meisten Menschen, die sich infizieren, dann doch, wenn sie rechtzeitig erkannt werden und dann entsprechend therapeutisch eingegriffen wird, ein fast normales Leben führen können, was die gesundheitliche Situation angeht, auch eine wohl ganz normale, lange Lebenserwartung haben, wie Menschen, die eben nicht entsprechend infiziert sind. Und trotzdem ist es ja eine Erkrankung, die nach wie vor doch auch stigmatisiert wird oder die Personen, die betroffen sind, werden stigmatisiert. Sicherlich nicht mehr in der Art und Weise, wie das in den 80er, 90er Jahren der Fall war. Aber nach wie vor ist es keine normale Infektionserkrankung in der öffentlichen Wahrnehmung. Was muss da passieren oder wie bekommen Sie das mit? Sie haben ja viel mit diesen Betroffenen zu tun, die Ihnen das wahrscheinlich auch schildern und wo Sie das wahrscheinlich auch wahrnehmen.
Naja, ich will mal so sagen, wenn jemand jetzt neu sich mit HIV ansteckt, dann, wenn man so dieses Erstgespräch führt, ne, dann ist natürlich immer wieder für viele immer noch so das Gefühl, oh Gott, das heißt, ich sterbe jetzt irgendwann bald. Also nicht alle haben schon gehört oder wissen, dass das eigentlich mit einer viel besseren Prognose heutzutage verbunden ist. Und die nächste Frage ist immer, wem kann ich das sagen?
Ja.
Und das bleibt natürlich. Kann ich das meinen Eltern sagen oder will ich das meinen Eltern sagen? Wie gehe ich mit Freundinnen und Freunden um, dem Partner, zukünftigen Partnern? Das ist einfach, das haben wir bei einer Diagnose nicht, ne, in der Form. Also das glaube ich, bleibt einfach ein Problem und natürlich wünscht man sich der Normalität. Die Europäische AIDS-Gesellschaft hat zusammen mit ECDC, also dieser Europäischen Überwachungsbehörde für Infektionskrankheiten, so ein Stigma-Survey gemacht, auch bei Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, Krankenschwestern, Therapeuten, Ärztinnen und so weiter. Und da ist also über ein Drittel, die also weder von, wenn ich unter Nachweisgrenze bin, bin ich nicht infektiös, noch nie was gehört haben. Also gibt es noch so viele stigmatisierende Vorstellungen, die uns natürlich einmal sagt, wir müssen einfach eine viel breitere auch Aufklärung, auch im Medizinbereich selber hervorrufen. Und natürlich immer klassisch der Besuch beim Zahnarzt und ne, wo dann erstmal alles möglich ist. Und in dem Moment, wo ich sage, ich habe HIV, die entweder sagen, gehen Sie doch in eine andere Praxis oder man kommt als Letzter dran und alle sind auf einmal total verkleidet und es gibt große Aufregung. Ne? Also das sind eben leider Dinge, die immer noch bestehen bleiben. Und wir haben sehr unangenehme Diskussionen jetzt auch zum Beispiel im onkologischen Bereich, wo, sagen wir mal, KT-Zellen, also ganz neue immunologisch basierte Immuntherapien zur Verfügung stehen und wo dann die Kassen sagen, das ist aber nicht bei HIV. Menschen, die mit HIV leben, untersucht worden und also wo dann auf einmal wieder so neue Möglichkeiten aufgemacht werden, wie man vielleicht auch teure Therapien dann ablehnen kann, weil man sagt, die sind aber nicht untersucht, obwohl wir eigentlich immer sagen, naja, wenn doch jetzt jemand früh genug angefangen hat unter Nachweisgrenze ist, ist er eigentlich in vielen medizinischen Kontexten so wie jemand, der kein HIV hat. Ne? Und also das ist wirklich ein Problem, was bis heute bleibt und Es gibt deswegen große Bemühungen, sich zu überlegen, wie kann man oder durch welche Intervention könnte man eine Destigmatisierung in dem Bereich erreichen. Das ist ja dann das, was letztendlich daraus kommt. Wenn so viel Stigma noch da ist, ist die Frage, wie kann man denn das möglicherweise verändern? Und da gibt es jetzt so Überlegungen, ob man eben auch im Kontext europäischer Förderung eben jetzt mal so Modelle auflegt, wo man sagt, wir versuchen mal mit bestimmten gezielten Maßnahmen diesem Stigma entgegenzuwirken. Aber das, glaube ich, wird nicht ganz einfach.
Ich habe das in einem Interview von Ihnen gelesen, wo Sie, glaube ich, gefragt wurden, was sich die Menschen wünschen, die betroffen. Und dann haben Sie nach meiner Erinnerung die Antwort gegeben, ein normales Leben im Sinne von eben auch eben nicht stigmatisiert zu werden aufgrund ihrer Erkrankung. Also das.
Ja, in dem Moment, wo ich mir immer überlegen muss, kann ich das meinem Gegenüber sagen oder nicht, ne, ist es ja dann schon nicht mehr normal. Ne? Also keiner hat ja ein Problem zu sagen, ich habe jetzt Bluthochdruck oder ich habe einen Diabetes oder das ist ja auch gesellschaftlich hat eine ganz andere Akzeptanz. Ne? Aber wenn ich sage, ich habe HIV, und es denkt das Gegenüber direkt, wo hat sie oder er das denn her?
Genau.
Ne? Und dann findet ja schon eine Bewertung der Person statt. Ne? Und das ist eben, das ist halt, glaube ich, also meistens auch schon das größte Problem. Ne?
Aber auch da dann nochmal die Frage, gibt es da gute Beispiele, von denen man lernen kann, vielleicht auch von anderen Ländern, die es geschafft haben oder besser geschafft haben als wir, diese Destigmatisierung voranzubringen?
Ja, also sag mal, als besonders beeindruckend habe ich eigentlich die Spanier erlebt, weil die Spanier haben was ganz Besonderes gemacht. Die haben in der EU-Präsidentschaft, also diese EU-Präsidentschaft wandert ja immer.
Ich glaube, alle halbe Jahr oder so.
Genau. Ja. Und die haben und da kann man sich ja bestimmte Themen ausruhen, die in dieser Präsidentschaft so bevorzugt behandelt werden. Und die haben gesagt, wir beschäftigen uns mal mit HIV-Stigma. Und die haben dann alle Gesetze in Spanien durchgeforstet, die für Menschen, die mit HIV leben, stigmatisierend sind. Also für HIV kann ich nicht zur Bundeswehr, das heißt bei denen natürlich irgendwie anders, wie Bundeswehr, also zur Armee. Man kann nicht im Sportverein sein oder ähnliche Dinge. Ne? Also die haben einfach so die Gesetzeslagen verändert, dass eben es keine Ausgrenzung von Menschen gibt, die mit HIV leben. Und das fand ich total beeindruckend, wie die das gemacht haben. Ne? Und so, glaube ich, kann man sich eben auch Dinge hier auch vorstellen, ne? Dass man dann vielleicht einfach auch mal so guckt, welche stigmatisierenden Gesetze haben wir denn oder welche Probleme gibt es eigentlich noch und was sind die größten Dinge, die Stigma hervorrufen und was kann man dagegen machen? Also ich glaube, da könnte man sich hier schon auch eine etwas kritischere Auseinandersetzung mit vielleicht dann auch konkreten Schritten wünschen.
Ja, und das ist tatsächlich, wie Sie es jetzt beschrieben haben bei dem spanischen Beispiel, wirklich auf die Tagesordnung gesetzt wird, dass man es wahrnehmbar macht, dass man es zu einem Thema macht im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben ganz am Anfang von unserem Gespräch hier Ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, dass wir im Moment vielleicht sogar politische Entwicklungen haben mit Parteien, zum Beispiel ganz am rechten Rand, die da eine ganz andere Vorstellung haben und eher auf Ausgrenzung angelegt sind. Und das wäre natürlich fatal, wenn andere sagen, naja, da legen wir mal den Mantel des Schweigens vielleicht drüber, damit das gar nicht allzu großen Thema wird. Ich glaube, man muss aktiv tatsächlich die Themen ansprechen und muss dagegen halten. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, wie Sie, mit welcher Leidenschaft, wenn ich das so sagen darf, nicht nur Expertise, sondern mit welcher Leidenschaft Sie bei diesem Thema auch unterwegs sind. Gibt es etwas, was Sie sich wünschen würden, wenn Sie einen Wunsch an die Politik hätten?
Ja, also was ich mir wünschen würde, also mein Wunsch an die Politik wäre sicher Abschaffen des schriftlichen Einverständniserklärung. Das wäre sicherlich
Thema Impfen.
Beim Thema Testen, das wäre, glaube ich, schon so ein persönlicher Wunsch. Und das andere ist, glaube ich, ein bisschen breiter, dass man eben auch noch junge Menschen begeistert, die jetzt Medizin machen, auch für den Bereich Infektiologie zu gewinnen und zu gucken. Denn sag mal so, es gibt sehr viele Leute, die, glaube ich, sehr engagiert diesen Weg gegangen sind, aber auch ja ein Weg, der voller wahnsinnig toller Erlebnisse war. Ne? Also zu erleben, wie auf einmal jemand behandelbar ist oder von seiner Hepatitis C geheilt wird. Das sind ja auch für einen selbst unglaubliche Erlebnisse und schön ist ja immer, dass die Patienten immer denken, dass man das selber ist, der das gemacht hat, hat man ja gar nicht
die Medikamente. Aber der Beruf des Infektiologen müsste doch mittlerweile eigentlich der Traum jedes jungen Menschen sein, nachdem so viele Infektiologen in den Talkshows gesessen haben und beim Thema Corona-Pandemie.
Oh, also ich glaube eher, dass manche Infektiologen in den Talkshows dazu geführt haben, dass Leute sich die Infektiologie weg abgewandt haben, aber das ist nur so eine persönliche Betrachtung. ist ja wichtig, dass man das Gefühl hat, dass es auch hier noch interessante Forschung gibt, ne? Weil jetzt sag mal für jüngere Leute, dass die dann, weil früher war es ja auch so, dass man gesagt hat, Mensch, da passiert ja auch viel, da wird ja viel geforscht, das ist immer noch so. Und dass eben man auch dann eben junge Leute gewinnt, die sich diesem Bereich zuwenden, weil das schon eine Gruppe ist, wo, sagen wir, Empathie eine große Rolle spielt. Ne? Und ich glaube, dass eben vielleicht nicht das alles, was man so erreicht hat, dann wieder verloren geht. Und dass es da eben weiter eine empathische Betreuung von Menschen gibt, weil es häufig doch die Vulnerablen sind aus unserer Gesellschaft, die getroffen sind. Das wäre, glaube ich, so mein persönlicher Wunsch.
Ja, ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Herr Professor Rockstroh, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.